أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليبي بشرست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Was ich euch heute sagen möchte, ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Und zwar wir, die Menschen und speziell die Muslime, die den Allah Azza wa Jalla zu ihrem Herrn angenommen haben und den Gesandten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam als ihren Propheten und den Religion Islam akzeptiert haben, müssen bestimmte Sachen lernen und müssen bestimmte Sachen begreifen, damit sie heutige ihre Situation lernen. Wir kennen den Vater der Menschen. Wenn ich euch frage, wie heißt der Vater der Menschen, wer kennt ihn? Wie heißt er? Adam a.s. ist Abul Bashar. Und es gibt auch Vater der Djinn. Wer kennt den Vater von den Djinn? Vater von Iblis. Wer ist Vater von Iblis? Iblis ist nicht der Anfang von Djinn. Wer kennt ihn? Ihr könnt das mal im Google schreiben. Vater von Iblis, dann wird ihr seinen Namen rausbekommen. Es gibt den ersten Djinn, den Allah erschaffen hat, und von ihm seine Nachkommen. Wie er Adam a.s. erschaffen hat und dann durch ihn seine Nachkommen. Und ihr wisst, Allah sagt im Koran, er hat den Himmel und Erde in wie vielen Tagen geschaffen? Sechsten Tag. Und dann den Menschen am sechsten Tag, am Freitag. Aber davor hat er andere Geschöpfe erschaffen. Und davon die Dämonen, die Djinn. Und der Vater von den Djinn heißt Sumia. Merkt euch das. Wenn ihr geht auf Google und schreibt ihr Sumia, dann werdet ihr das sehen. Und in jedem Tafsirbüchern, sei es bei Ibn Kathir rahimahullah oder in anderen Tafsirbüchern, werdet ihr das finden. Und als Allah Azza wa Jalla Sumia erschaffen hat, hat er ihm gefragt, was verlangst du von mir? Verlange von mir drei Sachen. Und daraufhin hat Sumia von Allah subhanahu wa ta'ala drei Sachen verlangt. Er hat gesagt, gebe uns eine Eigenschaft, dass wir können die Menschen sehen, oder die Geschöpfe, besser gesagt, die Geschöpfe sehen, aber sie soll uns nicht sehen können. Habt ihr verstanden? Das heißt, wir können die sehen, aber die anderen Geschöpfe sollen uns nicht sehen. Das heißt, unsichtbar bleiben. Zweitens, dass wir können in Gegenstände und in andere Geschöpfe hineindringen. Das heißt, es gibt Geschöpfe, die in diesen Dinge reinkommen. Und das sehen wir klar und deutlich. Zum Beispiel, dass ein Stein plötzlich Tränen bekommt. Man denkt, wie kann eine Sache, was eine Materie ist, keine Seele hat, Tränen haben, dann sehen wir, dass da drinnen der Djinn eingedrungen ist. Oder der geht in einen Menschen hinein und dann redet der Mensch auf der Zunge von dem Menschen der Dämon. Und genauso haben sie verlangt von Gott damals, der Sumia, der Vater des Iblis, hat verlangt, dass sie können in Gestalten eingehen. Deswegen, man so siehst, dass der Djinn sich in bestimmten Gestalten tun kann. Und diese drei Eigenschaften hat Gott denen gegeben. Und sie sind dann auf der Erde gewesen, aber haben dann auf der Erde eine große Unheil gemacht. Und das steht im Alten Testament, im Neuen Testament steht das. Und auch in der Koran wird das ein Teil erzählt. Bis Allah Azza wa Jalla, der liebe Gott, den Adam erschaffen hat. Er hat zu Jibril a.s. befohlen, dass er soll auf die Erde gehen und von verschiedenen Erden soll er bringen. Und so hat er aus diesem Erde dann zum Schlamm umgewandelt und dem Adam a.s. ins Paradies hineingebracht, ohne ihm noch Leben zu geben. Das heißt, Adam war nur eine Materie ohne Leben. Und die Sumia und seine Gefolgschaft, Sumia und seine Gefolgschaft, waren schon auf der Erde. Die Djinn haben auf der Erde gelebt, aber haben eine große Unheil gemacht. Dass Allah Azza wa Jalla befohlen hat, den Engeln, dass sie sollen diese Volk, was dort Unheil macht, soll vernichtet werden. Und daraufhin sagt der Gesandte Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dass dieser Volk wurde ein Teil von dem Engel getötet, ein Teil wurde vertrieben und ein Teil gefangen genommen. Und unter den Gefangenen war Iblis, was heute als Satan bekannt ist, der Teufel, wurde damals gefangen genommen von den Engeln, der sehr klein war, wird gesagt, er war noch im Kindesalter, wurde mitgenommen mit den Engeln zum Paradies und hat im Paradies aufgewachsen. Und er hat eine ganz lange Zeit mit den Engeln zusammengelebt. Denn Allah sagt im Koran, dass ein Tag bei ihm ist bei den Menschen wie 50.000 Jahre. 50.000. Deswegen, wenn wir sagen, Allah hat den Erde und Himmel in 6 Tagen geschaffen, dann meinen wir nicht die 6 Tage, was bei uns den Menschen gezählt wird, sondern die 6 Tage, was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, die Zeit anders wird berechnet als in unserer Zeit. Das heißt, ein Tag bei ihm ist bei uns wie 50.000 Jahre. Und dann, wenn man das 50.000 Jahre, diese Zeitspanne sieht, dann kann man auch verstehen, wie die Himmel erschaffen worden sind, die Planeten erschaffen worden sind, die Meerestiere erschaffen worden sind, was unter der Erde ist, in der Atmosphäre ist und so weiter, kann man dann viel einfacher verstehen. Und das ist für uns sehr wichtig, damit wir als Mensch verstehen, wie wir heute hier gekommen sind und was uns erwarten wird, liebe Geschwister, müssen wir begreifen. Was ist passiert? Iblis ist im Paradies aufgewachsen worden, wie in vielen Überlieferungen gesagt wird. In Tafsir wird das viel erzählt. Und viele von diesen Überlieferungen gibt es. Authentische, Hassan, Sahih, oder auch gibt es Überlieferungen, die daif sind. Aber im Allgemeinen, wenn wir das zusammenbringen, kann man schon das Bild von dieser Sache verstehen. Und Allah wusste schon den Absicht von Iblis und weiß, was er erschaffen wird vorher schon, hat eine Sitzung gemacht mit den Engeln, wo der Iblis nicht teilgenommen hat. Und da steht in Surat al-Baqarah. Das heißt, er hat gesagt zu den Engeln, ich werde einen Menschen erschaffen, der der Statthalter auf der Erde sein wird. Und die Engel, die von Vergangenheit wussten, was Sumir und seine Nachkommen gemacht hat auf der Erde, Unheil, haben die Engel gesagt, und der Iblis war nicht anwesend. Deswegen wusste nicht Iblis, als er gesehen hat, den Stoff Mensch, Adam a.s. im Paradies, warum er vorhanden ist. Er hat sich gefragt, warum, was ist das? Und ist immer an ihm herumgegangen und hat beobachtet, was für ein Geschöpf wird das werden, und wusste nicht die Antwort, weil er nicht teilgenommen hat an der Sitzung bei Allah und die Engel, sondern Allah hatte nur die Engel zu sich gerufen und Iblis ist in dieser Sitzung nicht teilgenommen. Allah hat gesagt zu den Engeln, ich werde Statthalter auf den Menschen erschaffen, der mein Statthalter wird. Warum? Dass er soll auf der Erde die Gerechtigkeit, die Vernunft verbreiten und soll die Anbetung zu ihm machen. Aber die Engel, die in Vergangenheit wussten, was die Dämonen gemacht haben, die Jinns gemacht haben, haben die gesagt, willst du etwas bringen, die Unheil auf der Erde stiften werden und Blut vergießen werden, obwohl wir dich doch immer Lob preisen und dich danken, reicht es dir nicht? Und Allah hat gesagt, ihr wisst nicht das, was ich weiß. Und Elohim, jetzt wird hierzu, hier ist sehr wichtig jetzt, Iblis, als er im Paradies Adam a.s. gesehen hat und der ist noch leblos, hat noch keine Seele, hat zwei Sachen gesagt. Und deswegen dieser Befehl, dass die Engel sollen Adam a.s. zu ihm niederwerfen, war eigentlich nur eine Prüfung für Iblis. Dieser ganze Befehl, dass die Engel sollen sich niederwerfen, ist eigentlich eine Prüfung für wen? Für Iblis gewesen, was er auch vermasselt hat, seine Prüfung. Deswegen, er ist gekommen ins Paradies und hat Adam a.s. gesagt, zu ihm gesagt, zwei Sachen. Und das müssen wir bis heute immer in unserem Kopf merken und verstehen, was er vorhat. Er hat gesagt zu ihm, ich weiß nicht, warum Allah dich erschaffen hat. Aber die Engel wussten, was der ist und was dieser Mensch sein wird auf der Erde. Aber Iblis weiß es nicht. Deswegen hat er gesagt, ich weiß nicht, warum du erschaffen bist. Aber wenn du über mich besser bist, so werde ich ungehorsam zu dir sein. Und wenn Allah mich über dich erschaffen hat, das heißt, ich bin besser als du, dann werde ich dich vernichten. Das heißt, ich werde dich so fertig machen, dass du fertig gemacht wirst, dass du nie wieder leben möchtest. Deswegen hat er diese Sache gesagt und deshalb wurde Allah hat ihn geprüft, indem er den Engel gesagt hat. Und er sagt, dass die Engel sich in einem Ort gesammelt haben. Ich meine, alle Engel, sei es auf der Erde, sei es im Himmel, sei es die Engel, die Auftrag hatten, hat er befohlen und Iblis ist unter ihnen, sollen sich niederwerfen. Und alle haben sich sofort niedergeworfen, außer der Iblis, der von kleinem Alter unter den Engeln aufgewachsen ist und zu dem Paradies war und unter Allahs Barmherzigkeit gelebt hat. Was ist passiert? Was ist passiert? Allah hat ihm gesagt, ja, Iblis, was hat dich gehindert, was ich erschaffen habe, dass du ihn nicht niedergeworfen hast, nachdem ich das befohlen habe? Es kann nur zwei Gründe sein. Entweder du hattest Hochmut, weil du gesagt hast, wenn du bist besser als ich, werde ich dir niemals gehorchen. Das heißt, du hast Hochmut. Oder du willst dich überstellen, indem du sagst, und wenn ich über dich bin, werde ich dich fertig machen. Das ist genauso ist auch das passiert. Das heißt, was Nathan schon gesagt hat, in sich vorgestellt hat, hat Allah eigentlich ihm nur nochmal erinnert, dass du bist entweder hochmütig oder du wirst zu den Leuten gehören, die die anderen sich unterstellen wollen. Daraufhin, was hat Satan verlangt? Er hat gesagt, gib mir Zeit. Bis diese bekannte Zeit, Yawm al-Ma'lum, ja, eine bekannte Zeit sollst du mir geben. Und diese Zeit ist bei Allah bekannt. Und die meisten Gelehrten sagen, ist die Zeit am Tag der Untergang der Erde. Bis dorthin hat er Zeit bekommen. Satan, Iblis, war so schlau, er hat erst von Allah ein Versprechen genommen. Warum? Weil er weiß, Allah widerspricht nicht seine Versprechen. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah, wenn er was verspricht, dann ändert seine Versprechen nicht. Nachdem er von Allah Versprechen genommen hat, hat er dann gesagt sofort, ich werde sie vernichten. Diese Diener, die du erschaffen hast, werde ich von dem geraden Weg rausnehmen. Das heißt, er weiß ganz genau, dass Allah dann nicht mehr sein Wort zurücknehmen wird. Wird nicht sagen, oh, dann nehme ich mein Wort zurück, dann kriegst du keine Frist. Weil Allah sagt, was er spricht, wird niemals rauskommen. Es kann ein Kluger sagen jetzt, wie Allah, wenn er ein Wort sagt, widerspricht er sich nicht, aber warum hat dann der Prophet, als der Miraj gegangen ist, zum Himmel gestiegen ist, was wurde ihm dort befohlen? Gebete. Wie viele Gebete sollte er am Tag beten? 50. Allah hat ihm 50 Gebete befohlen. Aber am Ende ist wie viele Gebete daraus geworden? 5 Gebete. Dann ist doch ein Widerspruch. Dann kommen Orientalisten und Islamhasser und die sagen hier, ihr sagt, Allah ändert seine Gesetze nicht, aber weil Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat sein Wort geändert. Wir sagen dann, du hast diesen Hadith bis Ende nicht gelesen. Der Allah hat zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 50 Gebete Pflicht gemacht, im Hadith sagt, dann hat er Musa a.s. sich mit dem Gesandten getroffen und hat gesagt, ich habe schon Erfahrung, ich war vor dir Prophet und dein Volk wird das nicht schaffen können. Und daraufhin ist er wieder zu Allah a.s. gegangen und hat Erleichterung verlangt, bis es am Ende 5 Gebete wurde. Jetzt der Hadith geht aber weiter. Daraufhin ist eine Stimme, hat sich erwähnt, hat gesagt, dir ist 5 Gebete Pflicht, aber du kriegst die Belohnung von was? Von 50 Gebeten. Und dann geht Hadith weiter. Sagt Prophet sallallahu alaihi wa sallam weiter. Und Allah widerspricht dich niemals. Das heißt, er hat wieder sein Wort gehalten. Du kriegst das 50 Belohnungen vom Gebet, was dir vorgeschrieben worden ist. Und so ist der Mensch diesen Krieg angefangen, indem Allah den Satan vom Paradies rausgeschmissen hat. Er war im Genuss, er war in einem schönen Leben, er war in Barmherzigkeit von Allah. Durch Adam ist was passiert? Durch Adam a.s. ist er vom Paradies rausgeschmissen worden. Deswegen, er will Rache nehmen. Er sagt, dieser Mann, dieser Mensch ist schuld, dass ich jetzt in Elend in dieser Welt leben muss. Daraufhin hat er versucht, den Adam und seine Frau Hawa zu betrügen, ist bekannt. Und es wird gesagt, er hat das mit einem Schlange abgesprochen, gibt es verschiedene Überlieferungen, wie gesagt, einige sind authentisch, einige sind schwach und einige sind Hassan, mit Schlange abgesprochen, weil die Schlange ist immer ins Paradies rein und raus gegangen und die Wächter des Paradieses haben dieser Schlange nichts getan. Und er hat die Fähigkeit, in diesem Tier einzudringen und hat mit der Schlange sich vereinbart, dass sie Adam und Hawa von Paradies rausholen. Und Adam a.s. ist dann, als er ins Paradies drin war, zum Adam gegangen und die Schlange ist zu der Hawa gegangen. Weil ein Lügner, wenn er was erzählt, dann sucht er immer einen Zeuge. Das heißt, er erzählt etwas und am Ende sagt, wenn du mir nicht glaubst, frag ihn. Ein ehrlicher Muslim, ein ehrlicher Mensch, der, wenn er was erzählt, er braucht keinen Zeugen zu haben. Das heißt, er erzählt das Geschehen ist und sagt, das war so und so passiert. Aber jemand, der lügt, könnt ihr das beobachten, dann er wird immer sagen, frag ihn. Wenn du mir nicht glaubst, frag ihn. Das heißt, er sucht sich eine Falschaussage und wenn er schon mit ihm vereinbart hatte, dann kannst du sehen, dass er irgendwas nicht stimmt. Deswegen, auch als die Schlange gesagt hat zu Hawa, ja, das stimmt, was der erzählt, Allah Azza wa Jalla, und das steht im Surat al-Taha, hat euch diesen Baum verboten, damit ihr einen großen Besitz, Reichtum nicht erreicht und dass ihr nicht gehört zu den ewig Lebenden. Deswegen hat er euch davon verboten. Und daraufhin haben die beiden das geglaubt, dem Schlange und dem Iblis, und sind so auch vom Paradies entlassen worden. Und es wird gesagt, alle vier sind dann in dem Erde gekommen. In welchem Land, heutigen welchem Land sind sie gekommen? Wer weiß das?
In Indien.
Barakallah. Wir sind in Indien gekommen. Die Menschheit anfängt, fängt eigentlich in Indien an. Deswegen, die meisten Schlangen auf der Welt, wo leben die?
Indien.
Ist Indien, ist bekannt. Auch die Schlange ist dort, hat sich niedergelassen und der Iblis und Adam a.s. Für Hawa wird gesagt, dass er etwas weiter auf arabische Halbinsel, sogar bei Stadt Jidda gesagt hat, aber das ist eine sehr, sehr schwache Überlieferung, dass sie erst von dort angefangen hat, auf die Erde zu kommen. Immerhin sind auf diese Erde gekommen alle vier und die Menschheit und der Iblis haben einen großen Kampf. Und das größte Kampf zwischen Iblis und der Menschheit ist eigentlich, dass er versucht, die Menschen von dem wahren Weg abzuhalten. Und die Menschen vom wahren Weg abzuhalten, ist die beste Waffe, dass die Menschen ohne Wissen in der Religion sprechen. Und das ist auch passiert. Die Menschen sprechen in der Religion ohne Wissen. Deswegen der Sheikh al-Islam, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, sagt in seinem Buch Al-Masail al-Jahiliyyah, das heißt die Themen, die vor Islam passiert sind, erste Grund, warum die Menschen in die Irre gegangen sind. Qa'idatul Dalal, Regel der Irre gehen. Qa'idatul Dalal, erster Punkt ist, dass die Menschen über Allah Azza wa Jalla ohne Wissen sprechen. Weil jemand, der ohne Wissen über Allah Azza wa Jalla redet, hat zwei Gründe. Erstens, er ist Jahil, unwissend. Und zweitens, der diskutiert viel in der Religion, dass er dann Sachen redet, weil er viel diskutiert, ohne Argumente, ohne Wissen, dass er dann redet über Allah ohne Argumente. Heute die Christen, die Missionare in den islamischen Ländern, und ihr habt das bestimmt in euren Ländern gehört. Ich habe das sehr viel gehört in meinem Land, im Fernsehen, im Radio, in Zeitungen. Hört man das viel von Autoren, von Journalisten, von Philosophen, von Intellektuellen. Die sagen, o Muslime, wenn ihr zurückgeblieben seid und keine Fortschritte in euren Ländern habt, wie das Westen, habt ihr nur einen Grund. Das Hindernis, warum ihr keine Fortschritte macht, ist nur ein Grund. Was ist das? Eure Religion. Lasst eure Religion, dann ihr werdet besser als Europa und ihr werdet euch entwickeln und Fortschritte machen in Technik, in Wissenschaft. Habt das jemand gehört vorher in seinem Land oder nicht? Wer kann das gut bestätigen? Es gibt viele, die das propagandieren, das heißt, ihr Muslime, ihr seid zurückgeblieben wegen eurer Religion. Lasst eure Religion weg, dann werdet ihr zivilisierte Menschen werden. Und leider glauben das auch viele, viele Muslime. Und das Komische ist, unsere Religion, das erste Befehl, was den Muslimen gekommen ist, was war das erste Befehl? Iqra. Jibril a.s. kommt in die Höhle und umarmt den Propheten und presst ihn und schüttelt ihn. Und dann er sagt, lies, und das eine Pflicht, ein Befehl ist das von Allah Azza wa Jalla. Einmal, und dann nochmal, umarmt er ihn und presst ihn und schüttelt ihn, und dann lässt er ihn los und sagt, Iqra, zum zweiten Mal. Und dann wieder das dritte Mal, und dann sagt er wieder, Iqra. Warum sagt Islam, sollst du lesen? Wer kann das antworten? Warum sagt Islam, wir sollen lesen? Ich will Antwort haben. Warum will Islam, dass wir lesen? Weil der Islam, liebe Brüder, hat den größten Feind erklärt. Wisst ihr, wer unser größter Feind ist? Unser größter Feind von Islam ist Al-Jahl, Unwissenheit. Das heißt, Islam bekämpft von erster Minute an, was? Den Unwissenheit. Das heißt, unsere Religion von Anfang an ruft zum Wissen auf. Warum ruft Islam zum Wissen auf? Warum? Weil wir sollen eine höhere Charakter besitzen. Höhere Charakter. Eine Charakter, die nur Positives hat und von allen schlechten Sachen fernbleibt. Und das kannst du nur erreichen, wenn du hast das richtige Wissen. Und wenn du dich befreit hast von der Unwissenheit. Das heißt, die Menschen, die uns heute sagen, ihr seid zurückgeblieben wegen eurer Religion, ist diese Aussage richtig? Ist nicht richtig. Warum? Weil unsere Religion von Anfang an uns befohlen hat. Und wer sagt diese Sache? Diese Sache, die uns sagen, ihr seid unwissend, wer sagt das? Das sagen Missionare. Und wisst ihr, was der Islam über Missionare sagt? Über die Christen sagt? Wir lesen das fünfmal am Tag im Koran al-Karim. Im Koran al-Karim, im Gebet fünfmal lesen wir Surat al-Fatih. Und Surat al-Fatih ist eine Säule vom Gebet. Das heißt, wenn jemand diese Säule nicht tut, sein Gebet ist ungültig. Ohne Fatiha, das Gebet ist ungültig, sagt alles Salatu wassalam. Was sagen wir dort? Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim, wala dallin. Klar und deutlich, führe uns im geraden Weg, dem Weg, dem du Gunst erwiesen hast, und nicht derer, dem du Zorn hast, und auch nicht demjenigen, die ins Verderben gegangen sind. Warum sind sie ins Verderben gegangen? Weil sie Allah anbeten ohne Wissen. Sie beten Allah mit Wissen oder ohne Wissen? Ohne Wissen in Jahl. Und diese Leute, die unwissend sind, sagen zu uns, dass wir sollen uns von unserer Religion fernhalten, denn diese Religion hat euch zurückgehalten. Wir sagen zu denen, in eurer Religion habt ihr bis noch gestern Leute bekämpft, die sich mit Physik, mit Medizin, mit Geografie, mit Biologie beschäftigt haben, habt ihr sie wegen Gotteslästerung gefoltert, eingesperrt, verbannt, sogar ermordet. Und diese Leute sagen uns heute, dass wir zurückgeblieben sind. Warum sind wir zurückgeblieben? Weil die Muslime heute reden über ihre Religion ohne Wissen. Und das hat Gründe. Welche Gründe sind das? Unwissenheit. Viele Muslime sind unwissend. Und das sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gesagt hat, einmal zwischen mir und der Untergang Erde ist so viel Zeit geblieben. Hat seine Zeigefinger gezeigt und Mittelfinger. So viel Unterschied Zeit ist bis zum Untergang der Erde. Hier ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hier ist Qiyamah. Und so viel ist nur noch geblieben bis zum Untergang der Erde. Das heißt, dann, wie viel ist jetzt geblieben? Wenn damals so viel war, wie viel ist heute geblieben nach 1500 Jahren? Deswegen, liebe Geschwister, sagt denn dieser Gesandte sallallahu alaihi wasallam, dass eine Zeit kommen wird, wo die Muslime unwissend werden. Und werden dann Führer nehmen, Gelehrte nehmen, die keine Gelehrte sind. Und diese Leute werden dann Rechtsbruch, Urteile geben, Fetwa geben, die sich selber in Verderben bringen. Auch wenn er Professor ist, auch wenn er den Titel Alim bekommen hat, in Wahrheit ist er ein Unwissender, der ein Urteil gibt, der ihn selber zum Verderben bringt und genauso die Menschen, die ihm folgen, seine Rechtsbrüche. Deswegen ist uns Pflicht, dass wir unsere Religion lernen. Denn derjenige, der ohne Wissen über Religion spricht, macht drei große Sünden. Erste Sünde, er öffnet einen schlechten Weg. Sunnatu Sayyir. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Sunnatu Sayyir, wenn er öffnet, kriegt die Sünde, die jedem, die diese Tat tun. Das zweite Sache ist, liebe Geschwister, derjenige, der in der Religion ohne Wissen redet. Ohne Wissen redet, macht eine zweite Sünde und das ist, er macht Urteile über Allah, was er gar nicht gesagt hat. Und das dritte ist, er lügt über den Propheten. Man kadhaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Derjenige, der absichtlich über mich lügt, soll seinen Platz wohl vorbereiten. In Höllenfeuer. Das heißt, ein Muslim darf gar nicht in seiner Religion ohne Wissen zu sprechen. Und das ist Katastrophe, dass heute Muslime reden ohne Wissen. Deswegen muss man sich fragen, habe ich eine gute Seele oder eine schlechte Seele? Bin ich ein frommer Mensch oder ein schlechter Mensch? Jeder Mensch muss sich das fragen, ob er gehört zu den Guten oder zu den Schlechten. Und speziell als Muslim muss er sich das fragen, zu wem gehört er. Leider heute viele Muslime, die weil sie ohne Wissen haben, den über Islam sprechen, was haben sie gemacht? Sie haben ihre Religionslehre verfälscht, sie haben die Gebete vernachlässigt, sie folgen ihren Gelüsten. Folgen ihren Gelüsten. Und das sagt Allah im Surah Maryam, dass viele von denen, was gemacht haben, die Gebete vernachlässigt haben und viele folgen ihren Gelüsten. Deswegen muss jeder Muslim, der wirklich an diese Sache glaubt und diese Religion als die wahre Religion angenommen hat, 10 Punkte bei sich ändern. 10 Punkte soll er sich ändern und das ist sehr, sehr wichtig, diese 10 Punkte. Das erste Punkt, dann zählt er zu den guten Muslimen. Wenn er diese 10 Eigenschaften nicht hat, dann er zählt nicht zu den guten Muslimen und seine Seele ist dreckig. Seine Seele ist schmutzig. Und er wird Allah bei Allah eine große Schmerz und Leid bekommen. Deswegen, wir als Muslime, die diese Religion verstanden haben, auch wenn wir eine kleine Minderheit sind, müssen wir das lernen. Das erste ist, aufhören, Unterstellungen zu machen. Das ist einer der größten Fehler, was heute Muslime machen. Sie unterstellen ihren Brüdern und Schwestern Sachen, die sie gar nicht getan haben. Und das ist wann? Und Allah im Surah Al-Hujurat erzählt uns klar und deutlich, dass Zan verboten ist. Ich denke, wo? Bleib fern, sagt er. Von was? Von vielen Unterstellungen. Denn viele Unterstellungen sind was? Sind Sünde. Und deswegen, liebe Brüder im Islam, müssen wir von Unterstellungen fernbleiben. Und darüber habe ich einen separaten Vortrag. Könnt ihr auf unsere Seite einladen zu paradies.de. Unterstellungen, wann könnt ihr diesen Vortrag anschauen? Und wir müssen uns davor heilen, dass wir diese Unterstellung nicht haben. Das heißt, solange ein Muslim Unterstellungen macht, seiner Frau, seiner Gemeinde, seinen Brüdern, den Muslimen, so macht er einen falschen Verhalten. Das zweite Sache ist Lästern. Und das Lästern ist eine große Katastrophe. Es wird viel über die Menschen gelästert, über die Muslime gelästert, über die Brüder gelästert. Und Allah sagt, dass ihr sollt euch gegenseitig nicht lästern, ihr sollt nicht spotten. Und das wird viel gemacht heute, liebe Brüder. Es wird über Gelehrte gelästert. Es gibt Brüder hier in diesem Zelt, sie lästern über Gelehrte. Subhanallah, wie kann man über jemanden lästern, der mehr Wissen hat als du und der mehr in der Ibadah tätig ist und der mehr aktiv ist, dass du über ihn lästerst. Und das müssen wir uns fragen, liebe Geschwister im Islam. Dürfen wir lästern? Ist unseren Muslimen erlaubt zu lästern? Und viele lästern Tag und Nacht und reden Sachen. Und die Leute lästern so viel über Prediger, über die Gelehrten, dass am Ende die Menschen fernbleiben von den Gelehrten. Sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, vor Untergang der Erde wird es Muslime geben, die nur den Namen Allahs kennen. Das heißt, sie werden nur Allah sagen. Allah, Allah, Allah. Das heißt, sie werden weder Gebet kennen, noch das Fasten, noch das Pilgerfahrt, noch das Zakat. Das heißt, wie ist das zustande gekommen? Wie kommt das zustande? Ich frage euch. Wie kommt das zustande, liebe Geschwister, dass jemand am Ende ein Muslim kennt nur von seiner Religion Allahs Namen und keine anderen Pflichten und Aufgaben? Weil er hat immer gelästert, dass am Ende die Muslime von der Religion fernbleiben. Deswegen, die Leute, die über die Gelehrten lästern, sind Heuchler. Müsst ihr wissen, das sind Munafiqin. Warum? Weil er durch seine Lästerung den Islam unstabil macht und ihm schade seine Sachen. Deswegen, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hat sogar Ahlul Bidah Leute vergeben. Die Bidah verbreitet haben, Gelehrte der Ahlul Bidah hat er vergeben, damit die Menschen nicht ohne Religion bleiben sollen. Aber wir sehen heute in den Internet, in bestimmten Kreisen, die Leute lästern über große, gelehrte Leute, die viel Dauer machen, Leute, die in der ersten Reihe stehen, wird über sie schlecht gesprochen, damit sie fernbleiben. Eine dritte Sache, wie man erkennen kann, ob jemand eine gute Seele hat oder eine schlechte Seele ist, ist dieser Nationalismus. Leider unter den Muslimen ist Nationalismus viel verbreitet. Und Allah sagt, wir sollten über einem Volk nicht spotten. Warum? Weil sie vielleicht besser sind als wir. Und das nehmen wir. Türken mögen die Kurden nicht, die Kurden mögen die Araber nicht, die Araber mögen die nicht. und gibt diese Spott dabei. Und Islam verbietet das. Das ist eine Katastrophe, dass heute unter den Muslimen dieser Nationalhass vorhanden ist. Und der Prophet, Islam, ist eine Religion, das keine Grenzen kennt. Jeder ist bei Allah gleich. Es gibt nicht, dass der Araber ist besser als der Ausländer und der Ausländer ist nicht besser als der Araber, sondern der Beste ist der Gottesfürchtige, der Nützliche. Der am meisten nützlich ist bei Allah, unter den Menschen und in seiner Umgebung. Deswegen, wir müssen diese Religion richtig verstehen, liebe Geschwister. Und viele haben leider in dieser Sache sich vernachlässigt. Und wieder eine andere Krankheit. Und das, daran kann man erkennen, ob er eine gute Seele hat oder eine schlechte Seele hat, diese viel Lügerei. Und das ist ein Zeichen der Untergang der Erde, dass die Menschen viel lügen. Er lügt beim Arbeitsamt, er lügt in der Ehe, er lügt in der Gemeinschaft, er lügt in jeder Sache, er macht Falschaussagen. Und Allah sagt klar und deutlich, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Und wenn ihr redet, so sollt ihr immer gerecht reden, ehrlich sprechen. Ehrlichkeit ist ein Symbol des Islam. Und jeder, der die Muslime betrügt, andere Menschen betrügt, sagt der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, der gehört nicht zu uns. مَنْ رَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. Der uns betrügt, ist nicht von unserer Gemeinde. Und wie kann sein, heute ein Muslim lügt und betrügt und dann kommt er zum Gebet und betet, als ob das alles normal wäre. Das ist wirklich schandhaft. Deswegen, seine Seele ist dreckig. Seine Seele ist nicht für den Seelen, die rein sind und sauber sind. Und als ein Muslim soll versuchen, sich zu verbessern, soll diese Eigenschaften fernhalten und sich nicht ständig mit diesen Lügen verbreiten. Dann wieder was falsch ist und gehört zu den Schlechteren, er hat das Gebet vernachlässigt. Heute viele Muslime beten gar nicht, wisst ihr das? Viele Muslime beten nicht, halten sich nicht an das Gebet und Allah sagt, Hafizu ala salawat, ihr sollt auf das Gebet schützen. Was Salatul Musta und das mittlere Gebet. Wa qulu lillahi qanitin. Und ihr sollt demütig, in Demut zu Allah beten. Das heißt nicht nur mit dem Körper, ihr sollt eure Gebete, liebe Geschwister, in einer Demut machen, dass du weißt, warum stehe ich vor Allah, dass dieser Gebet ist die Sprache, die Verbindung zu deinem Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala, mit dem du ein Gespräch führst, den du anbetest, und das ist die größte Ehre, dass du ihn überhaupt anbeten kannst. Deswegen solltest du das tun. Das sechste Grund, was man erkennen kann, ob er eine gute Seele hat oder eine schlechte Seele hat, ist, dass er hochmütig ist. Jemand, es gibt zwei Arten von Menschen. Alle radiallahu anhu sagt, es gibt zwei Arten von was? Von Menschen. Eine Gruppe von Menschen sind Kinder von dieser Welt. Abna'ud Dunya. Und dann gibt es eine zweite Gruppe von Menschen und das sind Abna'ul Akhira. Kinder für das Jenseits. Wir Muslime, sind wir Kinder von dieser Welt oder Kinder vom Jenseits? Warum wollen wir Jenseits werden? Weil Jenseits ist das ewige Leben, wo wir entweder Strafe geben oder Glück geben. Und die Leute, die sich jetzt schon vorbereitet haben für das Jenseits, sie werden zu den Paradiesbewohnern gehören. Deswegen sagt ein Salaf, derjenige, der traurig ist, gibt es zwei Arten. Eine Trauer, was negativ ist, merkt diese Trauer. Aber es gibt eine Trauer, was positiv ist, was gut ist. Du ertrauerst und dieser Trauer ist gut. Wisst ihr, welche Trauer das ist? Dass man denkt, sein ewiges Leben, was wird mit mir passieren nach dem Tod? Und er hat Angst und weint und trauert, das ist ein gutes Zeichen. Denn die Menschen, die jetzt in diesem Leben trauern für sein ewiges Leben, was daraus wird, er wird am jüngsten Tag nicht trauern. Aber die Leute, die heute nicht trauern und keine Ängste haben, was passieren wird mit ihm, wenn er stirbt, so wird er dort am jüngsten Tag trauern und wird weinen und wird keinen Notausweg finden. Aber heute, man kann einen Ausgang finden. Deswegen, liebe Brüder, derjenige sagt Allah im Koran, der das Kind von Akhirat ist, das Akhirat jenseits verlangt, er wird niemals, niemals auf dieser Erde in Hochmut gehen und über die anderen hochmütig zeigen. Denn er hat kein Ziel auf dieser Erde. Er will weder Paläste haben, noch wünscht er sich ein Luxusleben, sondern er will zu seinem Herrn kommen. Denn Allah sagt in dem gleichen Vers, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Das Ergebnis, das positive Ausgehen, wird für die Gottesfürchtigen sein. Deswegen ein gottesfürchtiger Mensch würde niemals sein Ziel für diese Welt aufbauen, sondern sein Ziel ist in erster Linie, dass er Gottes Barmherzigkeit erreicht, dass der Allah Wohlgefallen erreicht und dass er zu den Bewohnern des Paradies gehört. Dann eine siebte Sache, was wieder erkennen kann, ob er eine gute Seele ist oder ein schlechter Seele ist. Ob er zählt zu den guten Seelen oder zu den schlechten, kann er erkennen, indem er zu der Ahlus Sunnah wal Jama'a gehört. Denn Allah Azzawajalla sagt in Surah Al-A'raf 153, sagt er klar und deutlich, dass das sein Weg ist. Und wir sollen diesen Weg folgen. Wir sollen meinen Weg folgen, sagt er klar und deutlich, ein Befehl ist das. Und derjenige, der diesen Weg folgt, was passiert mit ihm? Er gehört zu den Leuten, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, und wird mit ihm am jüngsten Tag stehen. Deswegen jeder Muslim muss sich fragen, folge ich dem Gesandten wirklich in der Anbetung, in der Glaubenslehre, im Verhalten, oder ist das nur eine Lippenbekenntnis? Denn heute viele Muslime bekennen das nur mit ihren Lippen. Der sagt, ich liebe den Gesandten, aber in seinen Taten, in seinen Anbetungen, du siehst, dass er das gar nicht getan hat. Dann wieder ein anderer Punkt, liebe Geschwister im Islam, ob der Kämpfer, ob er eine gute Seele hat oder nicht, ist, dass man soll Ehre haben, Stolz haben. Und leider in dieser Sache, viele Muslime verstehen nicht, was bedeutet Stolz. Stolz heißt nicht, du sollst rassistisch werden, du sollst den Menschen ungerecht tun und du sollst die anderen beängstigen. Das ist nicht Stolz gemeint. Weil es gibt drei Arten von Muslimen. Ich kenne viele Brüder unter uns, entweder er hat das Religion falsch verstanden, oder er ist zu streng, oder er ist zu locker. Das heißt, er nimmt alles unernst. Die andere, er liest ein Hadith und übertreibt in dieser Hadith und ist streng geworden und verbindet diese Gesetze nicht richtig und kommt zu einem falschen Ergebnis. Deswegen sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, hört das richtig zu. Man yuridu Allahu bihi khayran yufaqihhu fid-din. Wem Allah was Gutes geben möchte, was wird ihn tun? Er wird ihm zu einer Person machen, dass er eine gute Verständnis in der Religion hat. Imam Ibn Bin Bas, rahimahullah, als er diese Hadith erklärt, er sagt, damit ist nicht gemeint nur Person, damit ist auch gemeint eine Gemeinde, eine Gesellschaft. Das heißt, Allah wollte, dass diese Gemeinde eine nützliche Persönlichkeit haben soll. Deswegen gibt es Orte, da können alle Arabisch sprechen. Das ist ein Zeichen, dass Allah wollte diesen Leuten ein Gutes geben. Es gibt Orte, Brüder, dort können alle Koran lesen. Da gibt es niemanden, der nicht Koran lesen kann. Das heißt, das ist ein Zeichen, dass Allah nicht nur einem das Gute wollte, geben wollte, sondern den ganzen Gemeinde gegeben hat. Deswegen müssen wir von Allah das Gute für uns alle verlangen. Deswegen das Beste, wie du Glückseligkeit auf dieser Erde erreichen kannst, indem du das richtige Verständnis hast. Und dafür sollst du stolz sein. Und dafür sollst du auch verteidigen. Letztens in Rheine, kennt ihr Rheine? Das bei Bielefeld, in der Nähe von dort. Am Donnerstag habe ich Telefon bekommen, Sabri, das muss extra aufnehmen. Haben mich drei Schwestern, marokkanische Schwestern angerufen. Waren da Schwestern, die mich angerufen haben? Sie wurden von Arge geschickt zum Caritas als Salzsteuerin. Hast du das mitbekommen oder nicht? Salzstreuen, sie wollen auf der Straße Salzstreuen. Und das ist ein Projekt von Missionaren, die nur muslimische Frauen annehmen. Da werden nur geschickt muslimische Frauen, die dort gehen sollen, in Rheine bei Caritas, Salzstreuer AG. Ich habe dort Brief geschickt. Am Donnerstagabend habe ich denen auch einen Brief gesendet. Dort leider sitzt ein Priester und zwei Psychologen und die Muslima muss alleine reinkommen in den Zimmer. Und die Schwester berichtet das mir und hat Zeugen und sie wird das jetzt aufnehmen und wir werden auch eine Klage erheben. Wo wurde gezwungen? Erstens, alle muslimischen Frauen, die dort kommen und Kopftuch tragen, wurde erstmal mit ihnen Gespräch geführt, dass sie das sowieso tut, weil sie gezwungen wird von der Familie, von der Ehemann, von der Bruder. Und wenn sie Salz streut, wird das sowieso keiner sehen und sie soll das abtun. Und sie haben gesagt, hier, das ist auch Weihnachtsgeschenk, 1000 Euro. Sie ist von der Arge. Sie kommt von der Arge, diese Person, und sagt, du kriegst 1000 Euro Weihnachtsgeschenk. Und wenn sie sagt, nein, ich bin Muslime und so, dann wird sie erstmal hart angesprochen und wird gesagt, du musst trotzdem arbeiten, aber du musst unterschreiben, dass du nicht beten kannst und so weiter. Und leider von 20 Schwestern haben schon 7 dort vor Ort ihre Kopftuch aufgemacht. Aufgemacht und haben gesagt, okay, ich akzeptiere das. Dann, wenn das so ist, wie sie erzählen, dass mein Islam mich gezwungen hat, dann ich akzeptiere das. Das sagen, wo ist der Stolz geblieben? Wo ist das geblieben? Für den Gesandten, für Allah, für seine Gesandten, für die Gläubigen, ist das eine Izzah. Deswegen, das zeigt, dass wir Seelen haben, die nicht sehr rein sind. Dass wir den Religion verkaufen für eine einfache Sache. Warum? Weil wir sind nicht wissend in unserer Religion. Warum? Weil wir hören Dinge und lassen uns beeinflussen. Deswegen, von einer guten, und das 10. Punkt oder 9. Punkt, ist, dass der Mensch, Gläubige, soll seine Augen, seine Blicke schützen. Blicke schützen. Wie kann man seine Blicke schützen? Allah befehlt das zu den muslimischen Männern und zu den muslimischen Frauen, soll was tun? Soll die Blicke schützen. Schützt ihr wirklich eure Blicke? Jeder, der seine Blicke nicht schützt, ist automatisch zählt zu den Leuten, die nicht zu den Guten sind. Denn Allah sagt nicht, schütze dein Herz, sagt nicht, schütze deine Füße, sondern er sagt, schütze deine Blicke. Weil die Blicke sind die Schlüssel. Ist das erste Schritt zu den Sünden. Denn das Auge bewegt das Herz, bewegt den Körper, bewegt den Geist. Deswegen Allah Azza wa Jalla, bevor es zum Sünde kommt, zu einer falschen Tat kommt, hat er das vom Grund verboten, hat gesagt, schütze deine Blicke. Ihr könnt sagen, ich schütze meine Blicke. Ja, du schützt deine Blicke hier in diesem Zelt. Aber leider, jeder von uns hat ein Fernsehen zu Hause. Und in diesem Fernsehen schützt du auch deine Blicke. Wenn nicht, machst du jedes Mal eine Sünde. Du zählst dann zu den Leuten, die keine gute Seele haben. Warum? Weil jedes Mal siehst du deine Frau und siehst du da Sünden und deine Blicke kannst du nicht schützen. Und dein Kind, das noch 5 Jahre alt ist, wird mit diesem Blick erzogen, erzogen, erzogen. Und wenn er 15 Jahre ist, wenn er 20 Jahre alt geworden ist, kannst du von ihm nicht erwarten, dass er soll jetzt deine Blicke senken und nicht mehr schauen. Und du hast mit deinen eigenen Händen ihm zu dieser abscheulichen und falschen Tat zu einem Menschen erzogen. Deswegen, liebe Brüder, müssen wir ehrlich sein. Und müssen entweder sagen, stopp, jetzt werde ich ein guter Muslim werden und diese Sachen achten, oder glauben wir, es kommt eine Zeit. Diese Zeit ist sehr nah. Kürzer jetzt als diese Zeit, was Prophet gezeigt hat, sallallahu alaihi wasallam, wird eine Zeit kommen, wo unsere Kinder vielleicht nur Allahs Name wissen werden. Das heißt, der beste Muslim an dem Zeit wird nur sagen, ja, unser Gott heißt Allah. Sonst gar nichts weiß er. Und das Bekenntnis wird ihm nicht nützen. Jemand, der sagt, ich bekenne, dass es Gott existiert, er wird nicht ins Paradies kommen. Denn die Götzendiener von Mekka, Abu Lahab, Abu Jahl, sie haben auch gesagt, wir glauben an Gott. Heute gehst du, egal zu welchem auf der Straße, wer hat diese ganze Welt erschaffen? Er wird sagen, Gott hat es erschaffen. Aber diese Bekenntnis führt ihm nicht ins Paradies, sondern den Menschen führt ins Paradies, wenn er dem einzigen Schöpfer, Allah subhanahu wa ta'ala, einzig allein anbetet und ihm nichts dabei beigesellt. Das heißt, weder ein Kreuz, noch ein Geschöpf anderen, noch einem Tier, noch einem Geist, noch einem Gegenstand. Sondern wir beten Allah einzig allein an. Deswegen, liebe Geschwister, dieser Nasiha, dieser Rat sollte zu euch sein, denn wir leben wirklich in einer Zeit, wo wird der Lügner als Ehrliche bezeichnet und der Ehrliche wird als Lügner bezeichnet. Deswegen sagt der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der vor Untergang der Erde seine Religion ausübt, das heißt so, wie der Gesandte es gezeigt hat, ohne zu übertreiben, ohne über die anderen hochmütig zu werden, ohne aggressiv zu werden und mit Toleranz versucht den Menschen seine Religion zu zeigen, so ist das schwerer, als das Feuerglut festzuhalten. Seine Religion, Islam zu erkennen, wird schwerer sein. Deswegen, Freiheit gibt es für jeden. Aber wenn die Sache Islam ist, plötzlich diese Intellektuelle, plötzlich diese Journalisten, plötzlich diese Leute, die für die Freiheiten sich beworben haben, wollen mit Islam keine Rechte geben, keine Freiheiten geben und nichts tolerieren. Obwohl sie gleichzeitig für diese Sachen sich die ganze Zeit bestrebt haben. Warum? Weil sie können nicht gegenüber dem Islam argumentieren. Wenn ihr seht eine Seite, der wird aggressiv und redet mit schlechten Wörtern, dann du weißt, er kann nicht mehr argumentieren. Aber jemand, der argumentieren kann, er wird immer friedlich bleiben und nett bleiben. und wird versuchen, mit Gesprächen die Sachen zu lösen. Aber jemand, der aggressiv wird, ist ein Zeichen, dass bei ihm sein Verstand zu ist und er will gar nicht die Wahrheit erkennen und will damit versuchen, die Menschen, die in Frieden leben, durcheinander zu bringen. Möge Allah zu den Menschen machen, die die Wahrheit sehen und der Wahrheit folgen und das Falsche sehen und von dem Falschen fernbleiben. وآخر الدعوانا إن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم.